Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Infosendung vom Freitag, den 23. März. Heute blicken wir hinter Kulissen und schauen voraus. Einerseits auf die Wahlen vom kommenden Wochenende und andererseits aufs Medienunternehmen Tamedia.
So wie Tamedia vorgeht, gibt es der einzige Schluss, den man ziehen kann. Der Journalismus oder die publizistischen Produkte, die sie haben, behandeln sie noch als Cash Cow. Das heißt, da holt man noch so viel Geld raus, wie rauszuholen ist, aber investiert wird nichts mehr.
Die Tamedia wolle ihre Glaubwürdigkeit im Journalismus aufbauen. Dabei gehe es dem Medienunternehmen in Wahrheit nur um Profit. Das sagen Vertreter des Journalistischen Berufsverbandes. Dann, mit einer Revolution ist wohl kaum zu rechnen, die Wahlprognosen des Rabe Infos für den kommenden Sonntag. Und
wenn man dem alten Sprichwort folgt, wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten, muss man sagen, vielleicht hat das Sprichwort recht.
Im Radioblog erklärt der linke Wutbürger Fidel Hässig, warum er trotzdem wählen geht. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Feutz.
Rabe Info.
Zuerst aber kommen wir zu den aktuellen Nachrichten und die hat Katrin Hiss für uns auf Lager.
Der Berner Grosse Rat hat gestern entschieden, dass private Sicherheitsdienste auch in Zukunft keine Ausweiskontrollen durchführen dürfen. Da immer mehr Gemeinden Firmen wie die Securitas einstellen, um zum Beispiel bei beliebten Treffpunkten für sogenannte Sicherheit zu sorgen, haben die Gemeinden sich erweiterte Kompetenzen gewünscht. Das Kantonsparlament verwarf jedoch diesen Antrag mit gut 85% Nein-Stimmen. Die Bundesanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen gegen den Schweizer Rüstungskonzern RUAG. Wie die Handelszeitung berichtet, hätten ein RUAG-Manager sowie der Russland-Chef der Bank Julius Bär Wladimir Putins Leibgarde mit Waffen beliefert. Gestern führte die Bundesanwaltschaft Hausdurchsuchungen durch bei der RUAG. Die Vorwürfe lauten Widerhandlungen gegen das Kriegsmaterialgesetz und ungetreue Geschäftsordnung. Die beiden Angeklagten hätten dafür Kommissionen in Millionenhöhe kassiert. Der Rüstungskonzern RUAG ist eine Aktiengesellschaft, dabei gehören alle Aktien dem Schweizer Staat. Die Lage im syrischen Ostghouta spitzt sich weiter zu. Laut Médecins Sans Frontières, MSF, gab es vor einer Woche noch 20 medizinische Einrichtungen, davon kann heute nur noch eine ihren Betrieb aufrechterhalten. Im südlichen Teil von Ost-Ghouta befindet sich medizinisches Material. Mittlerweile wurde es jedoch von Truppen der syrischen Regierung beschlagnahmt. Laut MSF blieb keine Zeit, die Vorräte in das von Rebellen kontrollierte Gebiet zu bringen. Die syrische Regierung lasse keinen medizinischen Nachschub zu in die umkämpfte Region. Der Handelsstreit zwischen den USA und der EU ist vorerst entschärft. Wie das Weiße Haus gestern mitteilte, bleibe die Europäische Union vorerst befreit von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium. Für viele andere Handelspartner der USA tritt die neue Regelung jedoch heute in Kraft. Stahl wird neu mit einem Tarif von 25% Steuern belegt, Aluminium mit 10%. China reagierte seinerseits mit einer Liste von 128 Produkten, welche künftig höher verzollt werden sollen. Die gewählten Waren werden meist in ländlichen Gebieten hergestellt. Offensichtlich zielt China darauf ab, Trumps WählerInnenbasis zu verunsichern. Der Plastikstrudel im Pazifischen Ozean ist 16 Mal größer als bis anhin angenommen. Wie die Fachzeitschrift Scientific Reports berichtet, sei die vom Müll bedeckte Fläche etwa gleich groß wie Mitteleuropa. Der Abfallteppich habe sich gebildet, da sich kreisende Strömungen aus Nordamerika und Asien mitten im Pazifik treffen. Rund die Hälfte des Mülls bestehe laut der Studie aus Fischernetzen und ähnlichen Materialien. Es könne bis zu 500 Jahre lang dauern, bis sich der Plastik zersetzt habe. Und nun noch zum Wetter. Morgen Samstag gibt es viel Sonne bei bis zu 10 Grad. Sonntags und montags dann wechselnd bewölkt bei rund 7 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das Medienunternehmen Tamedia wird immer grösser und plant gleichzeitig einen massiven Stellenabbau. So werden die Redaktionen von Bund und Berner Zeitung fast gänzlich zusammengelegt, um Kosten so tief wie möglich zu halten. Dabei hat Tamedia im letzten Jahr mit 170 Millionen Franken deutlich mehr Gewinn erzielt als erwartet. Das Medienunternehmen Tamedia lässt sich partout auf keine neuen Finanzierungsmodelle ein und nutzt die eigene Monopolstellung, um noch mehr Profit zu schlagen. Doch die Redaktionen von Bund, BZ und der Nachrichtenagentur SDA wehren sich gegen den drohenden Einheitsbrei. Gestern protestierten sie gemeinsam vor dem Hotel Bellevue in Bern, wo Tamedia-Chef Pietro Supino an einem Business-Treffen auftrat. Urs Thalmann vom Journalistischen Berufsverband Impressum war nach der Aktion bei uns im Studio zu Gast. Inforedaktor Salim Staubli hat mit ihm gesprochen.
Die Botschaft kam eigentlich von den Mitarbeitern von Bund und BZ, Journalistinnen und Journalisten von der Redaktion und Journalistinnen und Journalisten von der SDA, die das gemeinsam durchgeführt haben und sich dann da vor dem Hotel mit Masken von einem lächelnden Herrn Supino positioniert haben. Das war was ziemlich gruselig zum Anschauen, so viele Supinos auf einmal. Das war ganz speziell, ja.
Die gestrige Aktion vor dem Hotel Bellevue in Bern zeigt, den Humor verlieren die Journalistinnen und Journalisten von Bund, BZ und SDA nicht so schnell, auch wenn schwierige Zeiten auf sie zukommen. Denn bereits jetzt steht fest, das Medienunternehmen Tamedia plant für die kommenden Jahre einen umfangreichen redaktionellen Abbau. Und das, obwohl Tamedia auf ein hervorragendes Geschäftsjahr zurückblicken kann. Das Unternehmen hat 2017 einen Reingewinn von sagenhaften 170 Millionen Franken erwirtschaftet. Ein Gewinn, der viele Erwartungen bei weitem übertraf. Laut dem Unternehmen sei dies vor allem auf die Einnahmen im digitalen Bereich zurückzuführen. Der Umsatzanteil erhöhte sich hier nämlich um satte 7%. Kurz gesagt, es läuft rund für Tamedia und zwar deutlich besser, als lange Zeit befürchtet wurde. Wie aber rechtfertigt das Medienunternehmen nun den geplanten redaktionellen Abbau? Urs Thalmann vom Journalistischen Berufsverband Impressum erklärt es folgendermaßen.
Für Tamedia sind sogenannte publizistische Geschäft und das sogenannte Digitalgeschäft, also so nennen sie es, sind zwei komplett verschiedene Geschäftsfelder. Und Tamedia begründet es damit, dass beide Geschäftsfelder für sich rentabel sein müssen. Das ist ihre, man kann schon fast sagen, Religion. Andere Medienhäuser haben das nicht so. Die sagen, es gibt durchaus Synergien, die man nutzt und da darf auch ein Geschäftsfeld vom anderen profitieren und umgekehrt. Der Widerspruch ist natürlich darin, dass das Geschäftsfeld Publizistik, also sprich der Journalismus, nicht die journalistische Information, wurde zu einem sehr großen Teil finanziert durch die Werbung, die in der Zeitung abgedruckt wurde. Heute geht die Werbung über andere Kanäle. Das geht über Portale zum Beispiel für Immobilienverkäufe oder für Stellenverkäufe. Es geht nicht mehr in die journalistischen Produkte hinein. Und für Tamedia ist das Anlass zu sagen, das sind komplett andere Geschäftsfelder. Wir nehmen den Gewinn aus diesen Werbeplattformen weg, aber von diesem Gewinn geht gar nichts mehr in den Journalismus zurück. Der Journalismus auf der anderen Seite leidet, weil im gleichen Unternehmen natürlich holt man das Geld rein mit den Anzeigen, aber man sorgt damit auch dafür, dass diese Anzeigen dann halt nicht in die Zeitungen kommen. In den Zeitungen schwindet das Budget wie Eis an der Sonne weg. Das rechtfertigt dann für Tamedia eben diesen Stellenabbau auf der anderen Seite.
Das Unternehmen schreibt in einer Stellungnahme, angesichts der neuen Arbeitsweise sei derzeit zu viel Personal angestellt. Eine umstrittene Begründung, findet Urs Thalmann.
Also mit Arbeitsweise, das muss man vielleicht übersetzen, es ist nicht eine neue Arbeitsweise, sondern es ist ein neues Konzept von Tamedia, nämlich das Konzept, dass außer des Lokalteils im Bund, in der BZ, im Tagesanzeiger, im Landboten, im Zürcher Oberländer, im Zürcher Unterländer und so weiter, überall genau das Gleiche drinsteht. Das heißt, es braucht nur noch einen Journalisten für diese Info und nicht mehr, wie es vorher für jeden Titel halt einen Journalisten gebraucht hat. Das ist das Konzept, das ist nicht eine neue Arbeitsweise. Die Journalisten arbeiten nach wie vor gut, fair, ethisch, wie es sich gehört. Aber Tamedia will einfach weniger Personalkosten aufwenden. So geht das.
Weniger Personalkosten, das bedeutet weniger Arbeitsplätze und weniger Zeit für investigativen Journalismus. Letztendlich leiden also nicht nur die Medienschaffenden unter dem redaktionellen Abbau, sondern die Qualität insgesamt. Umso mehr erstaunt es auf den ersten Blick, dass die Journalistinnen und Journalisten ihrem Arbeitgeber Tamedia dennoch weiterhin treu bleiben. Auf den zweiten Blick wird allerdings deutlich, dass vor allem die Alternativen fehlen.
Zum einen sind die Alternativen relativ eng. Außer Tamedia-Blättern gibt es für einen Journalisten gar nicht mehr viel, wo er hin kann, nicht? Also die zur SRG abspringen, die machen das wahrscheinlich. Das ist nach Nobilage wieder ein sicher, einigermaßen sicherer Hafen, nicht wahr? Aber wo soll man sonst hin, wenn man auf dem Platz Bern arbeitet? Da gibt es noch Lokalradio, selbstverständlich, die arbeiten auch gut, aber die haben auch keine Stellen offen. Das heißt, für einen Journalisten, der im Journalismus bleiben will, ist die Auswahl gering. Viele Journalisten ändern natürlich angesichts dieser Perspektiven ihren Beruf, die gehen woanders hin. Das gibt natürlich einen Know-how-Verlust in unserer Branche, der auch nicht unbedingt gut ist. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist schon, es gibt keine Alternativen. Und wenn Tamedia natürlich dann abbaut und Entlassungen macht, dann geht man, aber dann geht man wenigstens vielleicht mit einem Sozialplan, der zwar vielleicht auch nicht gerade vergoldet ist, aber einem ein bisschen mehr Luft gibt für die Stellensuche.
Das Medienunternehmen Tamedia besitzt nicht nur zahlreiche Zeitungen, es zählt auch zu den grössten Aktionärinnen der Nachrichtenagentur SDA. Diese befindet sich seit mehreren Wochen in einer Krise, seit bekannt wurde, dass sie rund einen Viertel aller Stellen streichen will. Ausgelöst wurde der Stellenabbau bei der SDA nicht zuletzt, weil der Verlegerverband der Schweizer Medien von ihr verlangte, die Preise zu drücken. Das Brisante daran, der Präsident dieses Verlegerverbandes ist niemand Geringeres als Tamedia-Chef Pietro Supino.
Die Verleger spielen da ein doppeltes Spiel, das nicht ganz sauber kommuniziert ist. Das heißt, auf der einen Seite gehört die SDA den Verlegern und die Verleger sind ja interessiert daran, dass ihr eigenes Unternehmen gut läuft. Auf der anderen Seite drücken sie in den Redaktionen aufs Budget. Das sagen wir dem Chefredakteur, hör mal, das Budget sinkt und sinkt und sinkt, dann entlässt der Chefredakteur mal Leute und irgendwann merkt der Chefredakteur, ich bezahle ja für unser Abonnement an die SDA noch einen relativ hohen Preis und da könnte ich vielleicht auch drücken. Haben sich diese Chefredaktoren zusammengetan, man weiß nicht genau welche, aber jedenfalls ein sehr großer Teil der Chefredaktoren der Schweizer Zeitungen haben sich zusammengetan und eine Drohkulisse aufgebaut und so den Preis gedrückt. Dass diese Chefredaktoren und die Verwaltungsräte der jeweiligen Unternehmen natürlich von der gleichen Seite kommen, es wird so getan, als hätten die Verwaltungsräte davon nichts gewusst, das ist natürlich totaler Humbug.
Die prekären Zustände auf den Redaktionen von Bund, BZ und SDA haben also einen äußerst engen Zusammenhang. Und der Teufelskreis, in dem sie sich befinden, schließt sich einmal mehr bei Tamedia und ihrem Chef Pietro Supino. Dem Unternehmen allein die Schuld dafür in die Schuhe zu schieben, wäre aber falsch, findet Urs Thalmann. Schließlich sei es ja auch nur ein gewinnorientiertes Unternehmen wie jedes andere.
Früher hat das mit der Werbung geklappt, heute klappt das nicht mehr. Wir werfen natürlich Tamedia vor, Tamedia könnte durchaus aus der Werbung mehr in den Journalismus fließen lassen, aber angenommen, es wären zwei Unternehmen, das eine wären die digitalen Geschäfte von Tamedia und das andere wäre eine getrennte Firma, wo der Journalismus gemacht würde, dann hätten die in dieser getrennten Firma des Journalismus genau das gleiche Problem der Finanzierung des Journalismus.
Genau das hätte Tamedia aber früher kommunizieren können, findet Urs Thalmann. Denn Fakt ist, es braucht neue Finanzierungsformen für den Journalismus und die muss man erstmal finden. Dazu muss aber auch die Öffentlichkeit eingebunden werden in die Diskussion, ob sie sich aktiver an der Finanzierung beteiligen sollte oder nicht. Doch Tamedia und der Verlegerverband der Schweizer Medien stellen sich bislang vehement gegen neue Finanzierungsmodelle. Finanzierungsmodelle, die auch bei anderen Medienunternehmen kaum entstehen können. Denn inzwischen ist Tamedia ein derart grosses Monopol, dass andere Player auf dem Markt kaum mehr eine Chance haben.
Was sie tun ist, sie versuchen zu monopolisieren, weil das Monopol ist im Grunde genommen die Art und Weise, wie man noch aus dem Journalismus, aus dem, was noch übrig ist, noch am meisten Geld rausholen kann. Das heißt, sie machen einfach Gewinnoptimierung und da gehört die Monopolisierung dazu, nicht? Und sie wollen kein öffentliches Geld, weil öffentliches Geld würde halt bedeuten, dass man dem Unternehmen dreinreden würde und zwar nicht in den Journalismus, wie sie immer behaupten, sondern man würde ihnen dreinreden ins Geschäft. Man würde ihnen zum Beispiel sagen, wie viel Bonus, dass man einem Geschäftsführer auszahlen darf und was dann eben einfach zu viel ist, weil eben öffentliches Geld darin ist. Und das will Tamedia selbstverständlich nicht.
Sagt Urs Thalmann vom journalistischen Berufsverband Impressum. Zusammenfassend kann man also sagen, Tamedia verfolgt derzeit kein ausbaufähiges Konzept, um den Journalismus in der Schweiz wieder lukrativer zu machen, sondern es handelt nur noch aus rein profitorientierten Interessen, ohne jegliche Rücksicht auf Verluste oder eine vielfältige Medienlandschaft.
Rabe Info.
Er hat in den 90er Jahren das Musikschaffen in England geprägt wie wenig andere. In der Vergangenheit stecken geblieben ist er aber keinesfalls. Die Rede ist von Damon Albarn, Frontmann der Britpop-Helden Blur, der sich mit Projekten wie Gorillaz, The Good, The Bad and The Queen oder der Oper Dr. D stetig weiterentwickelt hat. Heute wird er 50 Jahre alt. Happy Birthday, Damon Albarn.
Rabe Info.
Er fristet ein Mauerblümchen-Dasein, der Wahlkampf fürs Kantonsparlament und für den Regierungsrat. Während der Wahlkampf auf Bundes- und auf Stadtebene wochenlang die Berichterstattung dominiert, ist der Wahlkampf auf kantonaler Ebene eher unspektakulär. Nur gerade 30% der Berner und Bernerinnen werden voraussichtlich nächsten Sonntag an die Urnen gehen. Obschon unspektakulär ist die Ausgangslage auf den ersten Blick eigentlich nicht. Immerhin bewerben sich 16 Kandidierende um einen Sitz in der siebenköpfigen Regierung und über 2000 Menschen wollen in den Grossen Rat. Salim Staubli hat bei Radio-Inforedakteur Michael Spahr nachgefragt, was erwartet uns am Sonntag bei den Regierungsratswahlen und wird es spannend werden, wenn 16 Personen um 7 Regierungssitze ringen?
An sich verspricht es schon eine Spannung, weil es doch 16 sehr diverse Kandidaten und Kandidatinnen gibt. Aber wenn wir es dann genau anschauen, dann steht eigentlich schon fast fest, wer das Rennen machen wird. Nämlich in Kanton Bern haben wir das Majorzsystem, also gewählt wird nur, wer die absolute Mehrheit erreicht. Und da haben nur diejenigen wirklich eine Chance, die von einer grossen Partei kommen. Das sind also die Kandidaten von der SVP, die Kandidatin von der BDP, der Kandidat von der FDP sowie die Kandidierenden von der linksgrünen Seite. Also dort ist das eigentlich praktisch klar. Der einzige Sitz, der ein bisschen umstritten ist, ist der Sitz von Pierre-Alain Schneck, der Jura-Sitz. Der SVP-Politiker hat sich nicht nur Freunde gemacht in den letzten Jahren und der könnte natürlich an die SP fallen, wie das schon einmal passiert ist vor 12 Jahren. Aber auch dort ist die Wahrscheinlichkeit klein, dass sich dort eine Veränderung ergibt.
Damit sind wir beim Thema Jura angelangt, dem Wahlkreis, der ja immer für am meisten Diskussionsbedarf sorgt bei den kantonalen Wahlen. Dort sieht es ja derzeit danach aus, dass die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass die SP den Jura-Sitz von den Bürgerlichen zurückerobern wird. Weshalb ist diese Wahrscheinlichkeit denn so klein?
Auf den ersten Blick würde man denken, okay, es gibt dann auch noch eine autonome Sozialistin, die dort kandidiert und auch noch um diesen einen Sitz kämpft, der eben nicht nur nach den Stimmen im ganzen Kanton vergeben wird, sondern auch zusätzlich ein besonderes Gewicht haben die Stimmen in den Jura-Gemeinden. Aber das ist nicht der Grund, warum der sozialdemokratische Herausforderer Christophe Gagnebin praktisch keine Chance hat. Er gewinnt vielleicht sogar noch Stimmen dank dieser autonomistischen Kandidatur. Das Problem ist das, dass er kein wirklich profilierter Kandidat ist. Die SP hat es verpasst, jemanden aufzubauen im Jura, den man kennt und den man wählt. Und es gibt Stimmen, die sogar sagen, es wäre viel schlauer gewesen, die SP hätte nicht um diesen Jura-Sitz gekämpft, sondern hätte eine profilierte Persönlichkeit im ganzen Kanton eigentlich noch hervorgebracht, zum Beispiel ein Matthias Ebischer, ein ehemaliger Fernsehstar, der dann viele Sitze auch im Oberland und im Mittelland geholt hätte. Und die SP hat sich ein bisschen versteift auf diesen Jura-Sitz, den sie vor 12 Jahren erfolgreich erobern konnte und jetzt wieder verloren hat. Aber diese Strategie wird höchstwahrscheinlich nicht aufgehen.
Die Aussichten auf Erfolg von linker Seite im Regierungsrat also weiterhin eher unwahrscheinlich. Aber wie sieht es denn im Parlament aus, also im Grossen Rat selbst? Die Sparmaßnahmen haben ja während den letzten Wochen und Monaten immer wieder Hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Protestierenden auf die Straße getrieben. Könnte das ein Anzeichen sein für einen bevorstehenden Linksrutsch?
Auch dort würde ich vorsichtig sein. Ich glaube nicht, dass es zu einem Linksrutsch kommt. Vielleicht kommt es zu einem leichten Linksrutsch, weil die SP ziemlich gut Kampagne gemacht hat, zum Beispiel mit einer Telefonkampagne, die Leute mobilisiert, überhaupt wählen zu gehen. Das könnte dann von Erfolg gekrönt sein. Das hat erfolgreich gewirkt in Zürich, im Aargau, wo in den letzten Wochen und Monaten auch Wahlen waren. Aber zu einem richtigen Linksrutsch wird es kaum kommen. Man muss einfach sehen, dass der Kanton Bern ist nach wie vor stark ländlich geprägt. Die Städte machen nicht die Mehrheit aus in den Städten, wo Links und Grün dominieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein, dass Grüne und Linke die Mehrheit erobern werden. Was die Sparmaßnahmen betrifft, das ist halt so, dass die nach wie vor eine Minderheit betreffen und auch noch nicht wirklich spürbar sind. Die wurden ja erst beschlossen. Also erst in ein paar Jahren wird man sich vielleicht dann aufregen, dass die Schulklassengrößen zu groß sind oder dass es bei der Spitex einen Abbau gab und so weiter. Also die berühren die Leute einfach viel zu wenig und der Leidensdruck ist nach wie vor zu klein, dass es dann wirklich dazu kommt, dass die Leute dem Parlament eins auswischen. Das haben mir auch viele linke Kandidierende bestätigt und gesagt, ja, auf den Sparmaßnahmen rumreiten alleine, das genügt nicht im Wahlkampf.
Die Berner und Bernerinnen haben noch bis am Sonntag Zeit, wählen zu gehen. Voraussichtlich wird aber nur eine Minderheit wählen gehen. Ist das erstaunlich?
Eigentlich ist es schon erstaunlich, weil das nur etwa 30%, nimmt man an, wählen gehen werden. Weil wenn wir jetzt mal die Zahlen anschauen, ist eigentlich der Kanton enorm wichtig. Ich habe mal so eine kleine Rechnung gemacht und geschaut, wie viel beträgt der Pro-Kopf-Anteil am Staatshaushalt auf den verschiedenen Ebenen. Und lustigerweise auf Bundesebene und auf Stadtebene beträgt der Anteil 8.500 Franken. Auf Kantonsebene fast ein Viertel mehr, 11.000 Franken. Und trotzdem hat Bundespolitik und Stadtpolitik viel mehr Aufmerksamkeit als kantonale Politik, obwohl die ja eigentlich wichtiger wäre. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass halt die Stadtpolitik den Leuten irgendwie näher ist. Man kennt dann halt vielleicht noch jemand, der im Stadtrat sitzt und die Stadträte und Rätinnen wissen es auch, sich erfolgreich in Szene zu setzen und dann in den lokalen Medien abgefeiert zu werden. Das Gleiche gilt für die Bundesebene, dort haben wir nationale Medien, die über jeden, böse gesagt, Furz berichten, den nationale Politiker und Politikerinnen rauslassen. Hingegen der Kanton fristet da punkto Aufmerksamkeit ein bisschen ein Schattendasein. Das ist eigentlich schade. Das ändert sich vielleicht in der Zukunft, weil immer mehr Politikerinnen selber zum Medium werden durch soziale Medien. Aber im Moment ist das nicht so. Und von dem her ist nicht zu erwarten, dass massenweise Leute am Sonntag an die Urne gehen oder jetzt noch den Brief in den Stimmkasten werfen.
Rabe Info.
Wir sind am Ende einer Rabe-Info-Woche angelangt. Bevor wir euch ins wohlverdiente Wochenende entlassen, gibt es noch die freitägliche akustische Kolumne zu hören, unseren Radioblog. Darin meldet sich heute unser linker Wutbürger Fidel Hässig zu Wort. Er plädiert dafür, wählen zu gehen.
Mein Name ist Fidel Hässig und ich rege mich auf. Ich rege mich auf über die gewählten Politiker und Politikerinnen einmal mehr in unserem Parlament. Und wenn man dem alten Sprichwort folgt, wenn Wahlen etwas ändern würden, dann wären sie verboten, muss man sagen, vielleicht hat das Sprichwort recht. Einmal mehr wird gekürzt bei den Armen und Ärmsten. Und das Bundesparlament hat sogar beschlossen, dass die Ärmsten jetzt auch noch mit Drohnen können überwacht werden, dass sie nicht können bescheissen können. Also wenn einer, der Sozialhilfe überkommt, zum Beispiel einem Kollegen geht, helfen zu zügeln und er dafür ein Bier überkommt, kommt Drohnen filmen alles und dann wird dann die Sozialhilfe gekürzt und sättigen sich. Und beim Kanton gerade das Gleiche, da will sie die Sozialhilfe abkürzen auf ein Minimum. Und gleichzeitig die Gleichen schauen nachher für die Reichen. Die immer gegen die Ausländer wettern. Die wollen jetzt ausländische Konzerne in die Schweiz holen mit ihren Unternehmenssteuerreformen. Sie wollen, dass die grossen Konzerne, die auf der anderen Seite vom Planeten den Armen, den Ärmsten das Geld klauen, dass sich Geld hier in die Schweiz können verstecken können. Und da sind sie sich überall gleich, sei es jetzt im Bund oder sei es bei uns im Kanton Bern. Den Reichen viel bieten, den Armen aufs Dach geben. Und jetzt sie wählen. Und ich gehe wählen. Weil nichts ändern tut sich nur dann, wenn man nicht geht wählen. Wenn man wählt, dann hat man wenigstens eine kleine Chance, dass sich in Zukunft etwas ändert. Und hier im Kanton Bern, wo ich jetzt gehen wählen kann, da gibt es ja immerhin noch Kommunisten oder die anarchistische Liga. Ich habe geschlossen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Freitag, den 23. März. Auf info.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Videos, Bilder und Links zu aktuellen Themen. Das nächste aktuelle Info gibt es am Montag, dann mit einer fundierten Analyse der Wahlen vom Wochenende. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss, Michael Spahr und Salim Staubli. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt ein schönes Wochenende und habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.